Liebe Gemeinde, Abendmahl wird so ganz unterschiedlich in den verschiedenen Gemeinden gefeiert. Ich bin überzeugt, wenn wir hier an einem Tisch säßen und würden uns darüber austauschen, wir können das ja im Anschluss beim Chinesen machen, dann würden wir feststellen, die einen sagen, wie? Ihr habt Kelche? Bei uns gibt es immer so kleine Becher. Und diejenigen mit den Bechern, die werden dann einen Kelch probiert haben und sagen, aber eins ist bei euch viel besser. Bei uns gibt es Saft, bei euch gibt es Wein. Und zwar guten Wein. Es gibt eine Menge Unterschiede. Manche, merke ich, die sind im Gottesdienst und sie wissen nicht, was sollen sie machen mit diesem Brot, das ich zuerst verteilen werde. Und sie gucken sich unauffällig um und dann machen sie so, was die anderen auch machen. Aber einige, die sitzen ganz hinten und die merken es da nicht, die warten darauf, dass sie es wie eine Oblate in den Wein tauchen könnten. Auch das gibt es. Als die Jünger zusammensaßen damals, dann sagte ihnen Jesus am Ende dieses Abendmahls, ich werde nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes anbricht. Die Jünger mögen damals überhaupt nicht verstanden haben, was soll das bedeuten? Dürfen wir nicht mehr Abendessen? Dürfen wir nicht mehr Abendmahl feiern? Darum soll es uns heute ein Stück weit gehen. Der Text allerdings, den ich mit euch heute betrachten möchte, der hat mit dem Abendmahl zu tun und mit der Jahreszeit hier in Spanien. Zu allen Jahrhunderten haben Texte wie dieser und ähnliche Texte zu ganz vielen Spekulationen Anlass gegeben. Ich glaube, es gab kein einziges Jahrhundert, in dem Menschen nicht von der Endzeit gesprochen haben. Und gerade in diesen Tagen, wo wir ein bisschen sorgenvoll auf eine bestimmte Insel gucken und von einem Brexit sprechen, höre ich immer wieder in den Medien, das ist der Untergang Europas. Ich weiß noch ganz genau, ich war hier in Spanien bereits, als ein neues Jahrtausend begann. Wilde Spekulationen machten die Runde. Sogar die Leute, bei denen ich wohnte, was sehr vernünftige und sehr kopfgesteuerte Menschen waren. Die Frau habe ich später gefragt und sie war ganz beunruhigt, sagt sie mir dann. Sie sagte, was ist, wenn irgendetwas stimmt daran, dass die Läden nicht mehr aufgehen am nächsten Tag? Was ist, wenn die Computer verrückt spielen und mit dem neuen Jahr am Automaten in der Bank kein Geld mehr kommt? Und so haben sie sich eingedeckt mit Salz, mit Zucker, mit Mehl und so weiter. Ich habe mich nur gewundert, wie voll der Kühlschrank auf einmal war. Da stand gar keine Fete an. Zu allen Jahrhunderten wurde eben über das Ende der Welt spekuliert. Und das löst in vielen Christen, und ich muss zugeben, auch in mir, eine genau gegenteilige Haltung aus. Ich möchte diese Überlegungen beiseite schieben. Was soll das? Wir leben doch im Hier und Jetzt. Wozu an irgendein Ende denken? Außerdem hat Jesus doch selbst gesagt, den Tag und die Stunde, wann er wiederkommt, weiß niemand, nicht mal er selbst, sondern nur der Vater im Himmel. Was sollen wir uns also Gedanken darüber machen? Aber Jesus sagt, und Gerhard wird gleich den Text lesen, er sagt, wachet! Nun, als Spanien gespielt und verloren hatte gegen den Gegner, den gestern Deutschland besiegt hat, mehr sage ich nicht, hat die deutsche Presse wilde Spekulationen über den Trainer gemacht. Sie sagten, der Trainer der Spanier sieht aus, als käme er gerade aus einer Siesta. Und während des Spiels hat er die Siesta fortgesetzt. Del Bosque ist daraufhin zurückgetreten. Bestimmt nicht nur, weil die Deutschen so blöd gesprochen haben. Aber sie haben ihm das unter die Nase gerieben, dass er wachsam sein sollte. Denn Spanien hat ein gutes Team, sonst hätten sie nicht verloren. Und die Deutschen haben ja gestern gezeigt, dass man gegen Italien nicht verlieren muss. Wachet. Wenn Jesus sagt, wir sollen wachsam sein, dann spricht er nicht über Fußball. Das gab es damals so noch nicht. Wenn er sagt, wir sollen wachen, dann spricht er über etwas viel Ernsteres. Denn das ist nur ein Spiel und wen wird in 10 Jahren die EM interessieren, außer wenn Island Meister wird. Jesus sagt, wir sollen wachsam sein, weil das, was die Welt im Moment abspult, mit uns zu tun hat. Eben weil wir nicht wissen, wann er wiederkommt, sollen wir wachsam sein. Hören wir auf diesem Hintergrund unseren ersten Teil des Predigttextes. Bitte, Gerhard.
Und Jesus erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter den Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
Am Anfang dieses Kapitels, und ich lade euch herzlich ein, dieses 13. Kapitel des Markus-Evangeliums zu Hause mit Ruhe durchzulesen, da steht die Frage von 4 Jüngern. Sie sitzen wohl zusammen, Jesus gegenüber, mit Jesus gegenüber von Jerusalem am Ölberg. Diejenigen, die da gewesen sind, die wissen, man hat einen herrlichen Blick auf dieses klassische Postkartenmotiv von Jerusalem. Mit dem Felsendom und der goldenen Kuppel, so schaut man vom Ölberg auf diese Stadt. Und Jesus sagte ihnen, ihr schaut auf diesen herrlichen Tempel. Und der war damals ungleich schöner als der Felsendom, der da heute steht. Dieser Tempel, der galt als ein Weltwunder. Er war so prachtvoll und so groß gebaut, dass man gar nicht auf dem Ölberg hätte sitzen müssen. Man sah ihn von Weitem. Und Jesus sagt, ihr bewundert dieses Bauwerk und ich sage euch, es kommt die Zeit, da bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Und die Jünger waren schockiert. Sie sagten, jahrzehntelang hat Herodes an diesem Tempel gebaut, um die Juden, sagen wir mal, ihm gütlich zu stimmen. Waren ja seine Landsleute letztlich. Und sie fragen also Jesus, wann wird das geschehen? Und auf diese Frage hin erzählt Jesus all die Dinge, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben und schließt ab eben mit diesem Gleichnis. Am Feigenbaum lernen. Was will uns Jesus sagen mit dem Feigenbaum? Nun, da oben rechts in der Ecke, das ist ein Feigenbaum oder zumindest ein Teil davon. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus in diesem Gleichnis beschreibt. Wer sich davon überzeugen möchte, das ist der Feigenbaum bei mir. Ich habe dieses Jahr Feigen, ich glaube, ich muss einen Container bestellen. Ich habe keine Ahnung, wie so viele Feigen da, vielleicht werden die nicht reif, keine Ahnung, aber ich habe zigtausende Feigen. Unglaublich. Ja, Marmelade ohne Ende. Ne? Genau. Jesus, er ist unterwegs und wenn ihr euch das durchlest, dann merken wir da, etwas ganz Merkwürdiges wird da beschrieben. Es ist Frühling, kurz vor Ostern, da treiben in Israel die Feigenbäume. Die sehen dann im Allgemeinen so aus wie diese. Bisschen reifer noch. Meine sind noch nicht reif. Dauert noch einen Monat, einen knappen. Aber man sieht, wie die Früchte reif werden. Und dann ist in Israel Sommer und die Feigen sind reif. Das ist so logisch und klar, wenn ich meinen Baum angucke, dass ich mich oft gefragt habe, und was hat das jetzt mit der Endzeit und dem Wiederkommen von Jesus zu tun? Weil Jesus beantwortet ja die Frage seiner Jünger, wann das geschehen wird, genau mit dieser kleinen Geschichte. Da war mal ein Weingärtner und der hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg. Auch das ist schon ein bisschen komisch. Was sucht der Feigenbaum in dem Weingarten? Na, sei es drum. Ich habe kürzlich mehr Zeit gehabt als sonst und bin mit dem Rad einmal um den Salzsee herumgefahren. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr braucht aber das richtige Rad dafür, sage ich euch gleich. Eins mit so breiten Rädern, dann könnt ihr auch immer auf dem Sattel bleiben. Man fährt dann zwischendurch, mittendurch Weinberge. Der La Mata-Wein ist ein ganz besonderer Wein und man kann ihn auch nur in La Mata kaufen. Ich habe mich kürzlich davon überzeugt, tatsächlich. Ein Aroma, wie ich es bisher nie geschmeckt habe. Und plötzlich, wie ich so durch diese Weingärten radle, denke ich, ups, da steht ein Feigenbaum. Also offenbar funktionieren Weingärten und Feigenbäume irgendwie miteinander. Keine Ahnung, habe ich vorher nicht gewusst, scheint aber alt zu sein. Jesus hat das damals schon gleichnisartig erzählt. Aber was hat es mit der Endzeit zu tun und mit dem Wiederkommen Christi? Nun, wenn wir verstehen, was Jesus mit dem Feigenbaum meint, dann können wir dieses Gleichnis gut verstehen. Kurz vor dieser Geschichte, und ich sage, ihr müsst das zu Hause mit Ruhe nachlesen, da hat Jesus auch schon einmal von so einem Feigenbaum gesprochen. Wir lesen in Kapitel 11, Jesus, er kommt von Bethanien. In Bethanien wohnten gute Freunde von ihm. Jedes Mal, wenn Christus in der Nähe war, dann ist er bei denen eingekehrt. Und dort war er in Bethanien, da wohnte sein Freund Lazarus, Maria und Martha. Und wir lesen, er kommt von Bethanien Richtung Jerusalem, sieht diesen Feigenbaum und sucht Früchte. Da sieht er von Weitem diesen Baum und findet nichts als nur Blätter. Aber die Bemerkung, die jetzt da dran steht, da heißt es, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wart mal. Also wenn ich mitten im Winter an meinem Feigenbaum Feigen suche, dann müsste ich ihn auch verfluchen. Weil er hat keine. Ja? Er hat auch keine Blätter darüber hinaus. Aber dann habe ich etwas gelernt und das hat mir der Ewald beigebracht. Er hat mir beigebracht, Feigenbäume haben zweimal im Jahr Feigen. Die sogenannten Brevas oder Frühfeigen. Ihr habt auch einen, nicht wahr, bei Peters. Große Früchte. Und ich habe verstanden, vielleicht hat das damit zu tun. Es war noch nicht diese Zeit der Feigen, die bei mir erst im August oder Ende Juli reif sein werden. Es war die Zeit der Frühfeigen und dieser Baum hatte keine. Vielleicht ist das die Erklärung. Aber die Reaktion Jesu ist ganz krass. Die ist ganz hart. Er sagt, in Ewigkeit wird niemand mehr Früchte von diesem Baum essen. Und die Jünger hörten das, lesen wir im 11. Kapitel. Jesus war hungrig. Markus versucht, das merkwürdige Verhalten von Jesus zu beschreiben. Aber ist es nicht wirklich merkwürdig? Er verflucht den Feigenbaum? Man könnte meinen, wie viel Ärger und Wut müssen da in einem Menschen gesteckt haben, dass der zu sowas in der Lage ist. Das passt überhaupt nicht in das Bild von dem liebevollen Christus, von dem, der Geduld hatte mit den Menschen, von dem, der weinen musste über eine Stadt, auf die er schaut und sagt, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Was hat es auf sich mit dem Bild von diesem Feigenbaum? Und ich lese genauer und ich stelle fest, Jesus kommt von Bethanien. Bethanien, wir können es im Johannesevangelium nachlesen, da leben Maria, Martha und Lazarus. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, wenn er eben vom Frühstück von der Martha kommt, dass er nach einer halben Stunde schon wieder hungrig ist? Nicht wirklich, oder? Wir lesen von der Martha, dass sie eine hervorragende Gastgeberin war. Wir lesen von ihr, dass sie sich sogar darüber ärgert, dass ihre Schwester Maria nicht mit anfasst, sondern die ganze Arbeit bleibt an ihr hängen. Die hat Gas gegeben. Ja? Die hat richtig Gas gegeben. Da ist keiner hungrig geblieben. Die legten Wert auf Gastfreundschaft. Nicht nur, weil das im Orient bis heute Sitte und üblich ist, dass man sehr gastfrei ist. Unvorstellbar, dass Jesus mit leerem Magen von dort nach Jerusalem gegangen ist. Was also hat Jesus an dem Feigenbaum gesucht? An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Was, wenn der Feigenbaum, wenn auch jene Geschichte eigentlich eine symbolische Handlung ist, am Beispiel Jesu? An einer anderen Stelle, im 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, also Kapitel 13 kann man sich heute gut merken, bei Markus und bei Lukas. Bei Lukas erzählt Jesus ausdrücklich ein Gleichnis von einem Feigenbaum. Und das wird uns der Gerhard jetzt auch noch einmal lesen.
An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wissen wir, dass der Sommer nah ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Dankeschön, Gerhard. 3 Jahre also suchte der Weingärtner nach den Früchten. 3 Jahre lang ist Jesus unterwegs und sucht die Früchte an dem Feigenbaum. Und nun wissen wir auf einmal, was der Feigenbaum ist. Der Feigenbaum steht für Israel, für den Staat Israel. Der Weinberg des Herrn, das ist Israel und genauso dieser Feigenbaum im Weinberg. Wer das im Alten Testament verfolgen möchte, der findet auch da immer wieder dieses Bild. Wenn wir jetzt statt Feigenbaum also Israel einsetzen, dann merken wir den Ernst der Geschichte. In Lukas 13, da sucht der Weingärtner nach den Früchten Israels. Doch Israel lehnte Christus ab. Es lehnte den Messias ab und der Weinbesitzer, er will den Feigenbaum also umhauen, der Weinbergbesitzer. Und in diesem Gleichnis erhält der Feigenbaum noch einmal Aufschub. Lass ihn noch 1 Jahr. Ich will die Erde um ihn herum auflockern. Ich will ihn düngen. Wir wollen sehen, ob er nicht doch Früchte bringt. Viele Ausleger sind der Meinung, dass die Zeit von Pfingsten bis zum Jahr 70 nach Christus genau diese Zeit des Umgrabens und des Düngens war. Viele Juden sind in dieser ersten Zeit der Christenheit zum Glauben gekommen. Selbst Priester und Leute vom damaligen Synedrium, sie kamen zum Glauben. Wir wissen von Nikodemus, er war einer der führenden Geistlichen seiner Zeit. Und doch hat der Feigenbaum die erwartete Frucht nicht gebracht. Und im Jahre 70, da war dieser große Brand, wo der Tempel zerstört wurde, und mit ihm ein Großteil Jerusalem vernichtet wurde und die Juden in alle Welt geflohen sind und der jüdische Staat hat im Grunde aufgehört zu existieren. Wir haben nun begriffen, dass Jesus mit dem Feigenbaum, an dem er die Früchte sucht, also nicht in Wirklichkeit Feigen suchte. Wie gesagt, er kam gerade gut gesättigt vom Frühstück mit Maria und Martha. Darum kann sein Hunger nicht so riesig gewesen sein. Außerdem die völlig verkehrte Jahreszeit. Das muss die Jünger stutzig gemacht haben. Warum sucht Jesus in dieser Jahreszeit Feigen? Und wir merken, es war eine symbolische Handlung. Jesus sucht an Israel Feigen und er findet sie nicht. Und wenn wir dem Markus-Evangelium weiterfolgen, dann geht er direkt nach dieser Geschichte in den Tempel. Was macht er dort? Er sucht nach den Früchten und er findet sie nicht. Was er findet, sind rührige und aktive Geschäftsleute. Die Wirtschaft florierte, aber die Früchte des Glaubens waren nicht zu finden. Liebe Gemeinde, merken wir, wie aktuell dieses Gleichnis ist? Schaut mal, wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern. An diesem ersten Sonntag im Monat haben das weltweit sehr viele Christen getan. Manche Gemeinden feiern an jedem Sonntag Abendmahl. Aber ihr werdet auf die ernsten Worte aus dem Korintherbrief hören, die ich lesen werde. Prüft euch, heißt es dort, und so nehmt teil oder eben auch nicht. Mich trifft das immer wieder sehr, wenn ich merke, wie viele Menschen ganz gleichgültig an den Tisch des Herrn treten. In völliger Routine. Heute wurde in den meisten Gottesdiensten das Vaterunser gebetet. Und wir werden es auch tun im Anschluss an diese Predigt und dem Segensgebet für Brot und Wein. Aber achtet mal auf die großen Worte, die wir in den Mund nehmen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mir kommen diese Worte mitunter schwer über die Lippen. Vergib, wie wir vergeben? Nein, auf keinen Fall. Gott soll mir ganz anders vergeben, als ich vergebe. Und doch bete ich genau das. Und jemand sagte, bei dieser Stelle bete ich nicht mit. Ja, das ist wenigstens ehrlich, oder? Wir merken, dass es bei vielen Christen eigentlich nur darauf ankommt, dass sie irgendwo eingetragen sind in einem Kirchenverzeichnis. Ich gehöre ja dazu. Ich bin ja ein Teil der Christen. Und Weihnachten komme ich auch wieder zum Gottesdienst. Jesus, er macht klar, Früchte, das ist etwas ganz anderes. Früchte, das ist etwas, was von Leben spricht. Das spricht davon, dass der Baum gesund ist. Was würde Jesus wohl bei uns finden, wenn er bei uns sucht? Okay, wir können nicht gerade davon sprechen, zumindest nicht hier in Spanien, dass die Wirtschaft floriert. Aber der Weingärtner, wird er bei uns Früchte des Glaubens finden? Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, das meine ich genau so. Das habe ich mich bei der Vorbereitung dieser Predigt gefragt. Was findet der Herr, wenn er in diese Gemeinde käme? Was würde er finden? Was würde er finden, wenn er in meinem Herzen sucht? Würde er finden, dass ich meinen Job ganz gut mache? Nicht gerade im letzten Monat, da war ich im Urlaub, aber sonst im Allgemeinen? Würde er finden, dass viele von euch regelmäßig hier in den Bänken sitzen? Wir sagen, gute Leute sind das. Oder würde er sagen, also die Stühle müsst ihr nicht wärmen. Das macht das Klima hier in Spanien von selbst. Er sagt, ich will eine Beziehung zu dir. Ich will, dass du, wenn du betest, mein Vater im Himmel, dass du genau das meinst. Dass du vor Augen hast, einen Vater, der seine Arme ausstreckt, nach seinem geliebten Kind, egal wo es herkommt. Jesus kommt in den Tempel und sieht dort an diesem heiligen Ort, wie der Alltag regiert und der Glaube eben nicht das Leben prägt. Und so wie er zuvor diesen Feigenbaum verflucht hat, diesen symbolischen Feigenbaum, wirft er jetzt die Tische um der Geschäftsleute und sagt, das Haus Gottes soll ein Gotteshaus sein. Und am nächsten Tag lesen wir, kommen die Jünger wieder an dieser Stelle vorbei und sind baff erstaunt. Der Feigenbaum ist total verdorrt. Gestern noch stand er voller Blätter in Kraft da und heute verdorrt. Verdorrt bis in die Wurzeln, müsste man richtig übersetzen. Eigentlich verdorrt von den Wurzeln her. Am Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Der Feigenbaum Israel, so merken wir heute, ist wieder an seinem angestammten Platz. Er ist verwurzelt und er ist sehr lebendig. 1900 Jahre war er ausgerissen und das hat selbst auf das Land Auswirkungen gehabt. Über 1000 Jahre gab es keinen Monsun mehr in Israel. Er ist wieder da. Alle Welt regt sich auf über dieses 5 Millionen Volk. Heute sind es ein paar mehr, inzwischen meine Zahlen sind etwas älter. Aber der Feigenbaum, er ist sehr lebendig. Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Als die Jünger ihn fragen, sag uns wann? Hat sich Jesus geirrt? Das Geschlecht ist vergangen, jene Generation ist gestorben. Aber vielleicht können wir das auch so lesen. Jesus sagt, die Nachkommenschaft, also das Volk der Juden, die Israeliten werden nicht vergehen, bis Jesus wiederkommt. Und wir merken, sie sind wieder da. Und Jesus unterstreicht seine Worte mit einem noch eindrücklichen Bildvergleich. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Liebe Gemeinde, darum ist das so wertvoll, dass wir Gottes Wort in Händen haben. Darum ist es so wertvoll, dass wir uns daraus regelrecht ernähren. Liebe Schwester, lieber Bruder, auf das Wort Gottes ist Verlass. Was er verheißen hat, das wird eintreten. Jesus, er sagt, der Tag steht nahe vor der Tür. Aber seid wachsam. Ich kann euch nicht sagen, wann er vor der Tür steht. Wann ist es soweit, dass wir Abendmahl feiern werden in ganz anderer Art und Weise, in einem ganz anderen Rahmen, als wir es heute tun. Manchmal gehe ich hin und nehme dann so mein Handy in die Hand und ich bin ja echt ein Fan von diesem WhatsApp und ich will gar nicht wissen, wer da alles mitliest und mithört, mir egal. Aber ich finde das mit diesen Bildchen so klasse und ich finde das so klasse mit diesen beiden Häkchen. Ein Häkchen heißt, die Nachricht ist gesendet, zwei Häkchen heißt, sie ist angekommen und wenn die Häkchen dann blau sind, bedeutet es, sie wurden gelesen. Und neulich nehme ich mein Gerät wieder in die Hand und Blätter. Und ich finde das Bild von Rosa und sehe hinter der Nachricht, die ich hier aufgesprochen habe, zwei graue Häkchen. Sie hat die Nachricht nicht mehr gelesen. Sie ist vorher gestorben. Sie hat sie nicht mehr gelesen oder gehört. Es war eine Voicemail. Eines Tages, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, dann wird Rosa mit am Tisch sitzen. Und all die anderen, die vor uns den Weg gegangen sind und die angekommen sind in ihrer ewigen Heimat. Wann wird es soweit sein? Jesus gibt uns eine doppelte Mahnung und damit möchte ich abschließen. Er sagt, ihr müsst überhaupt keine Berechnungen anstellen. Wer das tut, der hat schon verloren. Alle Berechnungen, das ist Hysterie in diesem Bereich. Das kann uns ganz ruhig lassen. Die Zeit liegt in Gottes Hand. Aber ein zweites sagt, seid wachsam. Wachet! Jesus, er wird nicht müde in den letzten Tagen vor seinem Heimgang und seinem Tod und Auferstehung den Jüngern das einzuschärfen. Wachet! Ihr müsst mit wachen Augen durch diese Welt gehen. Und offenbar sind wir und wir Christen eben sehr in der Gefahr einzuschlafen. Was heißt denn einschlafen? Einschlafen heißt, dass wir uns mit dem Alltagsgeschäft zu sehr abgeben. Dass wir nicht mehr auf ihn warten. Dass wir nicht mehr die Hauptenergie unseres Lebens auf ihn ausrichten. Im Lukas-Evangelium ist uns da noch eine Konkretisierung dieser Mahnung überliefert. Und das klingt ein bisschen hart. Und ich lese es ganz bewusst nach Luther. Der hatte eine derbe Sprache, die die Deutschen damals besonders gut verstanden haben. Er sagt, hütet euch, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Können Sie meinen, Mann, was waren das für Leute, unter denen Luther gelebt hat? Fressen und Saufen? Da fühlt sich keiner angesprochen von uns, oder? Das war die Sprache seiner Zeit. Heute würde jemand anders übersetzen, hütet euch, dass eure Herzen nicht abgelenkt werden mit dem, was euer Wohlergehen ausmacht und den täglichen Sorgen um die Kursverluste an den Aktienbörsen. Und auf einmal kommt dieser Tag plötzlich über euch und ihr habt es nicht gemerkt, weil ihr in Gedanken und mit eurem Schwerpunkt in eurem Leben ganz woanders wart? Wessen Herz ist denn nicht beschwert mit den täglichen Sorgen? Für Jesus eine der großen Gefährdungen, nicht wachsam zu sein. Nun, mit dem Handy telefonieren ist beim Autofahren verboten. Auch Nachrichten schreiben ist verboten. Warum? Weil wir nicht wachsam genug sein können. Wir werden zu schnell abgelenkt durch dieses Medium. Jesus sagt, wachsam sein ist wichtig. Ja, ist entscheidend. Und er gibt diese sehr ernsthaften Ermahnungen seinen Jüngern mit. Seid wachsam. Rechnet damit, dass ich wiederkomme. Seid wachsam, richtet euer Leben darauf aus, dass er wiederkommen kann. Dann macht es keinen Unterschied, ob er uns zu sich ruft, wie er Rosa gerufen hat, oder ob er wiederkommt. Er sucht unsere Herzen. Er sucht die Herzen, die ihm ganz zugewandt sind. Ob wir das aus dieser Predigt entnehmen können und dann beten können mit den ersten Christen und der ganzen Christenheit, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, weil wir wachsam sind, weil wir wirklich darauf warten. Als ich Rosa noch im Februar besuchte, hat es mein Herz echt berührt. Wie sie mir sagte, so unter vier Augen in einem Winkel ihrer Wohnung, sie sagte, Arthur, ich kann es nicht mehr abwarten. Ich warte so sehr darauf, dass er mich ruft. Als ich das Elend sah, in dem sie ist, mit ihrem Sauerstoff und den ganzen, ich will das nicht näher beschreiben, und wie sie sich quält und niemand ihr helfen kann, dann hat mich diese Nachricht so froh gemacht. Sie wartet darauf, heißt, sie ist vorbereitet. Und das hat nicht mehr lange gedauert. Preist den Herrn. Wir wollen miteinander zur Mahlfeier übergehen. Einmal werden wir diese Mahlfeier in Gemeinschaft mit Rosa und all den anderen, die heimgegangen sind, miteinander feiern. Jemand sagte mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie soll das abgehen? Keine Ahnung. Heute werde ich das Brot verteilen und Manuel und Gerhard den Wein. Das ist unser System. Wie der Herr das da oben machen wird, keine Ahnung. Aber er sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, das hat er vorbereitet für die, die ihn lieben. Und darauf warten wir. Amen. 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 Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets. Und dann wollen wir beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Ja, Herr, du allmächtiger Gott, du siehst unser Herz an und all unsere Wünsche sind dir bekannt und da gibt es nichts, was wir vor dir verbergen könnten. Herr, du weißt, wie der Tag, ja, wie die Woche gelaufen ist und worüber wir vielleicht nicht gerne reden würden. Und du weißt auch das, was gut gegangen ist und worüber wir gerne reden und worauf wir stolz sind. Danke, Herr, dass wir heute hier zusammen an deinen Tisch treten dürfen. Herr, dass dein Geist gegenwärtig ist, dass er unser Herzen anrühren will und diese besondere Gemeinschaft am Tisch des Herrn schenken will. Ach Herr, durchdringe uns mit deinem Geist, damit wir deinen heiligen Namen in Dankbarkeit ehren, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun wollen wir beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch einen Moment Platz. Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach es in Stücke und sprach: Nehmet, esset, es ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und solches tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Darum prüfe jeder Mensch sich selbst. Und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, damit, dass er nicht unterscheide den Leib des Herrn. Liebe Schwester, lieber Bruder, bei der Feier des Abendmahls freuen wir uns an der Erlösung durch unseren Herrn Jesu Christi. Er ist für uns am Kreuz gestorben und er ist auch erstanden und lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist gegenwärtig hier durch deinen Heiligen Geist, der uns verbindet in unserer Unterschiedlichkeit, so wie wir hier gemeinsam an den Tisch des Herrn treten. Der Apostel Paulus sagt: Jeder prüfe sich selbst. Was gilt es zu prüfen? Ich habe mich so gefreut, dass diese beiden jungen Männer, jetzt Brüder im Herrn, mir gesagt haben: Du, wir haben letzte Woche was Besonderes erlebt. Ich habe sie eingeladen, mit an den Tisch des Herrn zu treten. Nein, der Unterschied, er ist nicht: Bin ich schon getauft und damit Mitglied einer Ortsgemeinde? Die Taufe macht uns nicht selig. Sie ist ein Schritt des Gehorsams und gehört dazu. Ich bin sicher, ihr beiden werdet nicht lange damit warten. Aber das Entscheidende ist die neue Geburt. Was gilt es zu prüfen? Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, lass es mich mit einfachen Worten sagen. Wenn du der Meinung bist, dass du eigentlich ein guter Mensch bist, dann möchte ich dich bitten, eigentlich sitzen zu bleiben und nicht teilzunehmen. Denn dann hätte Christus für dich nicht sterben müssen. Wenn du aber der Meinung bist, dass du vor Gott als Sünder dastehst und dass Christus eben auch für dich hätte sterben müssen, dann bist du willkommen am Tisch des Herrn. Wenn du derjenige bist, der von sich sagen kann: Ich bin sein Kind. Ich bin einer, für den er sein Blut gelassen hat, weil es nötig war. Nicht so allgemein, weil ich eben auch ein Mensch bin. Wenn du eine Beziehung zu Christus hast und in Wahrheit eben beten konntest: Mein Vater im Himmel, dann bist du eingeladen am Tisch des Herrn. Jesus, er nahm dieses Brot, das dort auf dem Tisch stand. Und ihr Lieben, es war genauso normales Brot wie dieses. Und er nahm es in die Hände und gab es weiter mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und die Jünger machten große Augen: Wie? Das ist normales Brot, sie feiern Passa. Jesus sagt: Nein. Und der Wein, das ist wie mein Blut, das für euch vergossen wurde. Wenn ihr davon esst, wenn ihr davon trinkt, denkt daran. Es ist wie ein neuer Bund, ein Bündnis, das wir miteinander schließen. Darum kann er sagen: Das Brot, wenn ihr es esst, damit verkündigt ihr den Tod Christi. Damit sagt ihr: Er ist gestorben für mich und auch verstanden. Wenn du das tun kannst, von Herzen tun kannst, dann möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen und damit am Mahl teilzunehmen. Jesus sagt: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Sein Leib für uns gebrochen.